Ich habe echt keine Lust mehr. Das ist nicht zu glauben.
Wenn die 1,5 Jahre stimmen, können im Sommer alle Verantwortlichen gehen. Ich war lang positiv gestimmt, aber jetzt, gute Nacht.
Boah, bin dann echt langsam raus. Der Verein ist am Ende.
Wie kann man sich als Verein so auf Krampf abmelden? Das ist ja unfassbar.
Und damit herzlich willkommen zu
Auffe Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Ihr könnt es wahrscheinlich ahnen, das sind die beliebten Kommentare in der Kommentarspalte unter einem Posting zu der Installation von Niko Kovac als neuem BVB-Trainer. Ich ordne das mal zeitlich ein, das war der 29. Januar 2025. Und ihr wart, oder viele waren nicht begeistert, manche, so wie ich auch, muss ich sagen, waren skeptisch. Aber neutral skeptisch. Aber die Tendenz war eher dahin, also Kovac wird nichts und den brauchen wir nicht. Patrick, und jetzt sind wir am, oh Gott, ich muss aufs Datum gucken, am 13.05.2025 und Borussia Dortmund wird aller Voraussicht nach in die Champions League unter Kovac einziehen.
Ja, Wahnsinn, ne? Erstmal Hut ab vor Niko Kovac und der Arbeit, die er mit seinem Team geleistet hat. Und ich glaube, dass sich einige entschuldigen müssen und Abbitte leisten müssen vor Niko Kovac. Ich habe extra mir mal den Spaß erlaubt. Das war tatsächlich ein Tweet, den ich auf meinem Kanal damals rausgehauen hatte. Jesko, als wir die Info hatten, haben wir damals ja auch sehr intensiv kooperiert.
Wir saßen im Stadion.
Als die Nachricht kam und durchsickerte, dass er das dann werden soll und als Trainer übernehmen soll. Am 22. Januar hatten wir ja vorher schon mal berichtet, dass er der absolute Top-Favorit ist und alles darauf hindeutet. Und dann ein paar Tage später, der 29. war es dann die Nachricht, dass Niko Kovac den BVB als Trainer übernehmen soll, dass die Entscheidung gefallen ist und dass es die entscheidende Sitzung gab und er 1,5 Jahre bekommen soll. Genau, du warst im Stadion, ich war, meine ich, zu Hause auf der Couch, habe das Spiel da geguckt, wir haben hin und her gesimst. Ja. Und Sebastian Kehl hatte nämlich, das war der Anlass dafür, dass wir nochmal den Motor richtig angeworfen haben, bei der Zone gesagt, die Trainerfrage ist auf der Zielgeraden. Und das war dann der Hinweis, für uns nochmal voll reinzugehen. Und da sind Kommentare dabei, da kann man ja gar nicht alles vorlesen. Ne? Vertrag für 1,5 Jahre, bitte verpisst euch alle aus dem Verein, war ein Kommentar, ihr Gottverdammten, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, sind die dumm, das gibt's doch gar nicht.
Ja. Wir haben jetzt nur die, schmunzeln, ne? Wir haben nur die vorgelesen, dass wir hier bei Spotify nicht oder bei
jedem
Podcast, genau, da kriegen wir keine Jugendfreigabe für den Podcast. Die wollen wir natürlich gerne behalten, aber es war schon drastisch, zeigt natürlich auch immer, in welchem Extremen im Internet gedacht wird. Ne? Da können wir ja noch ein paar andere Fälle, sei es Emre Can, sei es Julian Brandt rausholen, aber das war bei Niko Kovac schon extrem. Ich muss gestehen, ich kannte ihn nicht. Ich blätter mal ganz kurz so ein bisschen zurück. Ich kannte ihn gar nicht persönlich.
Ja, sehr gerne.
Ich habe ihn so wirklich als sachlichen Trainer immer wahrgenommen. Vielleicht habe ich auch gedacht, okay, vielleicht fehlt mir da so ein bisschen die Emotionalität, die Inspiration für so einen Club wie Borussia Dortmund, der ja auch wirklich sehr gut und sehr viel mit Emotionen funktioniert. Dann habe ich ihn persönlich kennenlernen und muss sagen, ich war überrascht, sehr positiv überrascht, beeindruckt, fand ihn extrem sympathisch, extrem klar. Auch so einer, dem machst du nichts mehr vor, ne? Der hat mehr oder weniger alles erlebt. Hat mich dann persönlich, fand ich das sehr angenehm, auch die Arbeit mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja, und dann sportlich lässt sich das natürlich sehen.
Ja, gehe ich komplett mit. Ich kenne ihn ein bisschen zumindest aus der Frankfurter Zeit, habe da ja auch immer sehr, sehr intensiv hingeschaut. Wir haben dann ja auch viel im Vorfeld gesprochen mit Kollegen, die ihn in München begleitet haben, die auch sehr skeptisch waren. Ich denke zurück an Torben Hoffmann, an Uli Köhler, Plätti, Kerry, die allesamt irgendwie so der Meinung waren, boah, funktioniert das mit dem? Ich bin skeptisch. Ich will jetzt nicht hinten raus sagen, ich war der 100% geglaubt hat, dass das mit Niko Kovac funktioniert.
Wir haben es immer gewusst.
Nee, ich war schon skeptisch, was eine mögliche Weiterentwicklung angeht. Aber nach allem, was ich aus Frankfurt gehört habe, von Spielern aus Frankfurt gehört habe, von Verantwortlichen, von Leuten, die täglich auch mit Niko Kovac zusammengearbeitet haben, habe ich damals schon gesagt, dass das für mich der richtige Schritt ist, um die Mannschaft zu stabilisieren bis zum Sommer, um zumindest einen neuen Wind, eine neue Dynamik reinzubekommen und die Mannschaft auf Spur zu bekommen. Dass sie es am Ende vielleicht sogar in die Champions League schaffen, das, ne, mein lieber Jesko, habe ich auf keinen Fall geglaubt. Hier, ich habe ihn mal geholt. Ne, du hörst es.
Oh, der Rasierer. Ja. Aber ja. Du machst es nicht selber, oder? Du lässt dich schön Jesko, dokumentieren, bitte.
Wir gehen schön zu meinem Barber, Bilal, der freut sich schon wie ein Honigkuchenpferd. Der hat mich schon ausgelacht und gesagt, ich mache aus dir ein schönes Baby. Ja. da werden wir dann hingehen und es deutet ja alles darauf hin, dass wir es leider machen. Nein, also es haben zu dem Zeitpunkt eben alle aus Frankfurt gesagt, dass sie schon sich das vorstellen können, dass es unter Kovac funktioniert. Und es gab ja ein paar sehr wenige, ja, die positiven Kommentare sind ja immer ein bisschen kleiner und leiser, aber es gab auch welche, die gesagt haben, meiner Meinung nach, der richtige Schritt in Anbetracht der Lage und fehlender adäquater Alternativen, die jetzt bereit sind, beim BVB anzufangen. Ich gebe dem eine Chance. Und dann war auch noch jemand, der gesagt hat, das ist bis zum Sommer wirklich ein guter Schritt. Ich traue ihm echt das zu, die Wende zu schaffen. Für die neue Saison sollten sie aber einen neuen Trainer dann suchen. Also das war schon interessant, so jemanden zu finden, der gesagt hat, auch über den Sommer hinaus ist das jemand, hat eigentlich keiner so richtig geglaubt. Und Jesko, wir haben oft drüber gesprochen, er hat es irgendwie mit einfachen Kniffen geschafft, die Mannschaft in die Spur zu bekommen. Ich fand das krass, was Karim Adeyemi gesagt hat. Er hat uns in den Arsch getreten und er hat irgendwie dazu auch mich gebracht als Spieler, dass ich keine Krämpfe mehr habe, dass ich fit bin, dass ich laufe.
Ja, das hat mich auch ein bisschen überrascht.
Muss man ja fast schon sagen, boah, Leute, ihr seid Fußballprofis. Also, wenn es einen Trainer braucht, der euch einen Arschtritt gibt, dann hui, so, ne? Aber offenbar hat es das gebraucht, ne?
Offensichtlich ja. Das hat er ja auch gut hinbekommen. Aber gerade bei diesem Thema Fitness, ich meine, jeder Trainer legt Wert auf Fitness, weil Fitness ist die Grundlage für alles. Na, deswegen, aber Kovac hat da vielleicht nochmal andere Ansprüche, hat das hinbekommen, wobei Karim Adeyemi auch gegen Leverkusen rausgegangen ist und mir auch im Interview gesagt hat, der konnte nicht mehr, ne? Also der hat Sternchen gesehen, das Tor, das hat er noch irgendwie gemacht und dann ging es aber ganz flott nach draußen, weil er halt auch richtig Meter gemacht hat.
Das Spiel ist ja auch immer sehr intensiv von Karim Adeyemi, ne? Muss man schon auch sagen, mit den spritzigen und tiefen Läufen, also das ist schon auch ein sehr intensives Spiel, aber das zeigt, und deshalb bin ich wirklich gespannt auf den Sommer. Ja, du hast jetzt auch nicht die krasse Vorbereitungszeit, um wirklich die absolute Grundfitness herzustellen, wie vielleicht in einer Vorbereitung ohne diese Clubweltmeisterschaft. Aber ein Niko Kovac, der Jungs rennen, der die laufen lässt, er ist ja ein Fitnessfanatiker. Er hat ist sein Lieblingsding, ne, wenn man auf die Statistiken guckt und sieht, dass in den Laufwerten seine Mannschaften am besten gerankt sind. Aber das ist schon ein Punkt, wo ich Niko Kovac recht gebe, dass das talentierte Spieler sind, dass die Fußball spielen können, das ist alles klar. Aber wenn du eine geistige Frische hast, wenn du eine Grundfitness hast, auf die du dich verlassen kannst, wenn du dich dann, das haben wir alle mal erlebt, wenn man auch als Hobbysportler, wenn man in einer Phase ist, in der man vielleicht in einem Spiel auch mal müde wird, dann knickst du vielleicht auch mal um oder dann bist du nicht so richtig auf Spannung. Und wenn du das hast, deshalb bin ich wirklich gespannt, wenn sie Kondition bolzen, wenn sie voll an die Fitness rangehen, auch in Niklas Süle beispielsweise, kann ich mir schon vorstellen, dass das zur neuen Saison, wenn man da die richtigen Kniffe auch innerhalb der Mannschaft dann tätigt, innerhalb dieses Umbruchs, der weiter vorangetrieben werden soll, wir kommen später nochmal drauf, haben auch einen spannenden neuen Namen tatsächlich, mit dem sich der BVB mehr als nur beschäftigt auf der Liste. Ja, kann ich mir das schon vorstellen, Jesko, dass das eine gute neue Saison für den BVB werden kann.
Absolut. Und Niko Kovac hat halt auch gezeigt, dass er kein sturer Bock ist. Das wurde ihm auch oft unterstellt, ne? Dass er so stur wäre oder so. Nein, er hat gesehen gegen Leverkusen, ja, wir gehen zwar mit einer Führung in die Kabine, aber die war absurd fast, wenn man den Spielverlauf sieht. Dortmund war in allen Werten unterlegen. Klar, sie waren vorne effektiv, die beiden Dinger machen sie super, aber ansonsten war das eigentlich ein klarer Rückstand, den Dortmund da aus dem Spiel heraus hätte haben müssen. Ich muss jetzt mal wirklich tief in den Konjunktiv gehen.
Ja.
Hat er gesehen und hat noch in der ersten Hälfte korrigierend eingegriffen und hat es dann halt auch, er hat sich selber korrigiert. Ne? Er hat ein gutes In-Match-Coaching gemacht, hat das sofort gesehen, hat er auch den Kontakt zum Beispiel zu Pascal Groß gesucht. Auf dem Platz hat Felix Metscher rausgenommen, der wirklich richtig schlecht war. Das war der schwächsten Spiele von Felix Metscher. Ja. Das ist jetzt erstmal nur eine Feststellung, keine Wertung, sondern das ist eine Feststellung, das war kein gutes Spiel von ihm. Der war überhaupt nicht auf Zug, hat ihn rausgenommen, hat Sabitzer gebracht, was auch geholfen hat. Und ja, und das fand ich gut. Der hat sie wirklich zum Sieg in Leverkusen gecoacht und zur Chance auf die Champions League am letzten Spieltag.
Das ist wirklich unglaublich. Ja. Kommen wir gleich nochmal drauf. Jesko, ich würde einmal nochmal gern hervorheben. Wir haben vor ein paar, deswegen haben wir diesen Podcast auch mit ins Leben gerufen, weil wir zwei täglich irgendwie über den BVB uns austauschen. Und wir haben vor 2 Monaten war es, als der BVB ein Stück weit im Endspurt angefangen hat, diese Serie zu starten, haben wir mal so einen Text gemacht, ne, wo wir auf die Spieler Wert gelegt haben, auf die Kovac bauen oder setzen sollte. Ja. Und ich finde, dass wir da in manchen Punkten jetzt rückblickend recht haben. Ne? Wir haben auf der einen Seite Emre Can genommen, Nico Schlotterbeck, gut, der ist jetzt verletzt. Can hatte auch hier und da muskuläre Probleme. Wir haben auf Gregor Kobel gebaut, auf Riasson gebaut, auf Guirassy und auf Pascal Groß und Waldemar Anton.
Ja.
Um da mal einen rauszuheben, der auch in der Saison vieles abbekommen musste. Gregor Kobel, was war das für eine unglaubliche Leistung in Leverkusen. Ja. Ne?
Der Kollege vom Radio, das hat mir jemand erzählt, hat so schön gesagt, weil ich habe es natürlich nicht live gehört, weil ich im Stadion war, aber der Kollege vom Radio, schöne Grüße an dieser Stelle, hat so gesagt, es ist der schwarz-gelbe Gandalf, du kommst hier nicht vorbei.
Der Kobel.
Fand ich ein sehr, sehr schönes Bild. Also jeder, der mit Herr der Ringe und dem Film ein bisschen was anfangen kann, der hat jetzt genau dieses... kommst hier nicht vorbei, Bild im Kopf. Und genau so war das auch. Aber muss man auch sagen, da liegt halt auch die Kernkompetenz von Gregor Kobel, ne? Im Bälle halten.
Ja, so. Absolut.
So, absolut. Bälle spielen wird auch wieder besser, wie ich finde.
Wollte ich gerade sagen, auch in dem Spiel, ne? Also die Leverkusen hat gerade in der ersten Halbzeit viel gepresst auch.
Ja,
ne?
und da war der ganz entspannt. Nervös geworden.
Genau.
Und was ich auch mal spannend fand, also ich glaube, Niki Süle war es, der hat ihm auch mal einen Ball wirklich in die Mitte vom Tor zurückgespielt. Also da darfst du dir auch keinen Stockfehler erlauben in dem Moment. Das habe ich persönlich, wenn ich mal beim Hobbykicken irgendwie im Tor war, habe ich das mal gehasst, wenn mir einer den Ball so zurückgeschossen hat, dass er jetzt hätte ins Tor gehen können. Ist mir direkt der Fuß wackelig geworden.
Na, bist du mental schon nicht stark genug, ne?
Deswegen rutscht da kein durch. Profi. Ne? Ja. Aber da war auch Gregor Kobel, hat das in aller Ruhe, aller Souveränität gemacht. Hat sich übrigens hinterher auch sehr gefreut. Hat natürlich immer die Mannschaftsleistung in den Fokus gestellt, aber hat sich extrem gefreut darüber, dass er so ein gutes Spiel gemacht hat, weil er es auch mal wieder gebraucht hat, der Mannschaft wirklich für alle sichtbar wieder ein Spiel zu gewinnen.
Ja, total. Also genau, dieses Spiel hat für mich auch mit Gregor Kobel gewonnen. 100%, der so ein bisschen gezeigt hat, warum er in der letzten Saison in der Champions League der Spieler der Saison, der Torwart der Saison war, auch in die Mannschaft des Jahres gewählt worden ist. Daran muss er jetzt natürlich anknüpfen, auch dann natürlich im letzten Spiel. Ich glaube, so ein bisschen ärgert ihn und die gesamte Mannschaft, aber Jesko, dieses letzte verdammte Tor, Jonas Hofmann auch noch, der Ex-Dortmunder.
Hab ich ihn auch gefragt, ja.
Ja. Hast du Jonas gefragt oder hast du
Gregor? Nee, Gregor habe ich das gefragt, weil es halt auch, und da kommen wir gleich zu, vielleicht auch nochmal wichtig hätte werden können, dieses Tor. Du hättest, aber seien wir ganz ehrlich, das hat jetzt doch auf die Tabelle nicht mehr den großen Aufschlag, ob du es jetzt in die Champions League schaffst oder nicht. Es gibt noch ein paar Fragezeichen, tatsächlich kleinerer Art, aber insgesamt. Aber ich möchte noch mal ganz kurz auf die Fitness zurückkommen. Weil ich habe mir mal die Laufleistung angeguckt aus dem Spiel. Und Daniel Svensson ist da ganz oben. Und dann habe ich mir direkt mal überlegt, so, guck mal ein paar Spiele zurück. Daniel Svensson ist fast immer ganz oben in der Laufleistung. Ja. Und Julian Brandt übrigens Vierter. Von allen, nicht von Dortmund. Ja. Von allen Spielern auf dem Platz. Ja. Ne, mit 11,4 Kilometer.
Das haben wir auch schon drüber gesprochen, das kommt ihm ja oft zu Unrecht, ne? Weil natürlich ist er von der Körpersprache vielleicht nicht der, wo man sagt, der geht in den Zweikampf wie jetzt Emre Can und will es allen zeigen. Aber der macht unfassbar viele Meter, das hat er auch schon in der Phase gemacht, als es nicht funktioniert hat. Der hat auch in Leverkusen gegen seinen Ex-Club wieder getroffen, den wichtigen ersten Treffer aus Dortmunder Sicht gemacht und hat einfach wieder ein gutes Spiel gemacht, Jesko, ne? Und du hast
du hast
die Möglichkeit, ich glaube, da verraten wir nicht so viel, wenn alles klappt, am Mittwoch, glaube ich, mit ihm zu sprechen.
Ich glaube auch. Ich hoffe es. Ja, bin sehr gespannt. Aber auch so Laufleistung ist natürlich immer sehr relativ, ne? Gerade für zentrale Mittelfeldspieler. Wenn ich ein dominantes Spiel habe in der gegnerischen Hälfte, dann habe ich halt eine geringere Laufleistung, weil ich einfach, weil ich einfach nicht so viel Distanzen covern muss. Das ist auch, Lukas Kwasniuk übrigens, ich weiß gar nicht, habe ich das hier letztes Mal erzählt?
Mit den
Zweikämpfen. Ne?
Ja, hast du gesagt.
Das fand ich total interessant. Ja. Das ist oft der zweite Zweikampf ist nach einem verlorenen Zweikampf, der dann der entscheidende ist. Ja, so habe ich Statistiken selten gesehen. Ich habe die immer als sehr absolut betrachtet. Und die
aber da sieht man mal, wie Trainer denken. Und das ist dann der Vorteil uns gegenüber, genau, die natürlich auch kritisieren, die schon auch Ahnung von Fußball haben, die aber auf dem Niveau nie trainiert oder gespielt haben. Genau. Außer ein paar wenige. Genau. Torben Hoffmann zum Beispiel, unser Bayern-Reporter, hat Bundesliga-Niveau sogar ein Champions-League-Spiel gemacht. Aber das sind natürlich ein paar Punkte, daran denken wir nicht. Und deshalb ist dieser Austausch auch immer so wertvoll und so gut.
Total. Ja, zuhören macht da oft sehr viel Sinn.
Einfach mal zuhören, und den Leuten, vielleicht auch den Trainern, auch mit Edin oder auch mit Nuri haben wir da ja oft drüber gesprochen, damals auch unter Marco Rose. Man konnte sich mit denen schon immer austauschen und reden, ne? Und das war schon, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, einfach mal zu wissen, wie die denken, ne? Und warum die jetzt den aufstellen oder das machen. Ja. Da haben wir oft auch diese Hintergrundgespräche, die wir dann natürlich auch ab und an mal in unsere Berichterstattung mit einfließen lassen. Ja, Kobel, überragend in dem Spiel. Glaub, du kannst jetzt, es ist schwer, so diesen einen rauszupicken. Ich fand Waldemar Anton als Abwehrchef auch wieder gut.
Sehr gut.
Hat mir richtig gut gefallen. Auch so der hätte ja nach Leverkusen wechseln können, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Xabi Alonso wollte den unbedingt haben, hat alles in die Waagschale geworfen. Kim Falkenberg, Simon Rolfes, hat sich damals für Dortmund entschieden. Deswegen auch für ihn, glaube ich, nochmal so von der Brisanz her ein richtig wichtiges Spiel. Und ich finde einfach, das ist einer, der hat eine natürliche Körpersprache, ne? Also das ist jemand, der macht das nicht irgendwie auf Biegen und Brechen, um was zu zeigen, sondern gab da auch mal, glaube ich, diesen einen Abstimmungsfehler mit Kobel, wo er mal so in sich reingeschrien hat, so, ne?
Das war Anton, ne? Ganz genau. Ja, Kobel hätte kommen müssen. Ne? Er hat auf Kobel gewartet, der ist nicht gekommen und dann musste er den Ball wegdreschen, das wollte er natürlich nicht, ne?
Ja. Aber rüttelt er dann auch mal auf und sagt, ey Jungs, jetzt auf Spannung sein, absprechen, da sein. Ja,
aber Gregor dann auch direkt zu ihm abgeklatscht, alles wieder gut. Aber das ist die Energie, die du brauchst, die du haben musst und die Waldemar Anton super reinbringt, auch super nach vorne verteidigt teilweise. Niki Süle, wieder starke Pässe, auch mal durch eine Pressinglinie gespielt. Hat mir vieles wieder extrem gut gefallen. Aber du hast recht, da jetzt einen rauszunehmen ist schwierig.
Bevor wir auf die Champions League Konstellation am letzten Spieltag nochmal eingehen, einer, der zuletzt gar nicht groß vorkam, Marcel Sabitzer, gestern wahrscheinlich das stärkste Spiel in der Saison, ne? Mal Atletico ausgeklammert letzte Saison, aber in der Saison vielleicht sein mitstärkstes Spiel nach der Einwechslung, ne?
Ja, also ich müsste jetzt doch, ich kann mich jetzt an kein so interessantes Spiel erinnern, wo er dann auch wirklich der Gamechanger war. Vielleicht gab es auch 1-2, will ich jetzt nicht ausschließen, aber jetzt aus der näheren Vergangenheit war es tatsächlich sehr gut. Ich erinnere mich da auch wirklich an so diese Zweikämpfe, die du brauchst, ne, wenn der Gegner in der Vorwärtsbewegung ist, wenn du dann die Zweikämpfe gewinnst und das tut er dann halt und dann schnell umschalten kannst. Das tut halt dem Gegner ganz besonders
schnell umschalten, Tempo machen, das Spiel dann so ein bisschen an sich reißen, also das hat er richtig, richtig stark gemacht. Jesko, der BVB hat alle Möglichkeiten auf einmal, sich am letzten Spieltag für die Champions League.
Und deswegen kann ich es mir einfach machen. Ich nehme einfach die eine Möglichkeit, die es gibt, wo er sich nicht für die Champions League qualifiziert, zumindest die offensichtlichste ist, wenn Dortmund 1-0 gewinnt und Freiburg 1-0 gewinnt. Dann bist du nämlich punktgleich mit Frankfurt, aber hast keine bessere oder gleiche Tordifferenz. Sobald du eine gleiche Tordifferenz hast, zählen die geschossenen Tore insgesamt. Da ist Dortmund klar vorne. Aber auch da könnte es eine Besonderheit geben, wenn Frankfurt sehr hoch gegen Freiburg verliert. Und wir reden hier von 6-7. Also eine sehr theoretische Möglichkeit. Dann hat Frankfurt mehr Tore geschossen als der BVB. Und wenn du dann in eine Torgleichheit kommst, dann kommt Frankfurt weiter, weil sie mehr geschossene Tore haben. Aber du merkst, das ist wirklich sehr theoretisch. Wenn Dortmund hoch gegen Kiel gewinnt, 3-0, sind die Dortmunder
safe. Dann sind wir safe.
Dann sind wir safe. Weil dann ist das Ergebnis, aus Freiburg einfach nicht mehr relevant, weil dann überholst du entweder Freiburg oder Frankfurt.
Genauso ist es. Wie gesagt, 2 Tore dürften mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch schon reichen, aber bei 3 bist du halt komplett safe, ne?
Genau.
Ja, das kann man, glaube ich, so unterm Strich sagen. Ich freue mich wahnsinnig, wird, glaube ich, ein sehr geiles Wochenende. Wir werden alle parallel die Sky-App von unterwegs, Sky Go, aufhaben, auf dem Handy, auf dem Bildschirm, sonst wo. Und das super. Spiel Freiburg gegen, ist ja auch geil, ne? Dass der dritte Frankfurt gegen den vierten Freiburg spielt und es gibt ein Fernduell mit dem fünften Dortmund. Wie gesagt, der BVB 68 Tore geschossen, 51 gefangen, die Frankfurter 65 geschossen, 45 gefangen, also Eintracht gerade noch mit +20, der BVB mit +17 und 3 Punkte die am Ende trennen. Jesko, was hast du Mathe-Abi? Ist schon bei dir ein paar Jährchen länger her als bei mir, aber war es okay? Oder was hast du jetzt gerade sehr bravourös gemacht?
Ich hatte tatsächlich Mathe im Abi, weil ich auch Sport mit dem Abi hatte, deswegen musste ich Mathe mit reinnehmen.
Ja, gut. Ja, sag doch.
Also ich hatte tatsächlich, ich war vorbenotet sogar ganz ordentlich und habe dann tatsächlich den einzigen Blackout meines Lebens gehabt. Ich konnte, als ich in der schriftlichen Mathe-Klausur saß, konnte ich nicht mehr 2 + 2 rechnen, konnte ich nicht mehr. Ich hatte einen kompletten Blackout, ich wusste nichts mehr, es war alles raus aus dem Kopf, es war alles weggespült.
Bist du durchgefallen, habe ich dir jetzt in irgendwas reingeritten?
Nein, überhaupt nicht. Nein, ich hatte eine 5. Also ich hatte in der schriftlichen Mathe-Abi-Klausur hatte ich eine 5. Mhm. Und musste dann sogar noch in so eine
Nachprüfung. Also nicht 5 Punkte, da gab es nicht dieses Punktesystem.
Nee, 2 Punkte, glaube ich, oder so maximal. Ja. Und das waren wahrscheinlich Mitleidspunkte. Also ich war richtig schlecht. Das ist ein sehr traumatisches Erlebnis gewesen tatsächlich. Okay. Ich hatte danach, um jetzt mal hier auch eine kleine persönliche Note reinzubringen, ich hatte danach tatsächlich, habe sowas Ähnliches wie Prüfungsangst entwickelt. Also ich konnte ganz schlecht schriftliche Prüfungen schreiben. Auch in der Uni nachher habe ich mich damit sehr, sehr schwer getan.
Ja.
Mündlich, ne, merkt man, das ist bei uns jetzt wahrscheinlich nie so das Problem gewesen.
Ja, stimmt.
Aber schriftlich war ich echt gehemmt. Und ich glaube, um mal zurückzublicken, auch wenn es vielleicht jetzt keinen interessiert, hat das auch mit dieser Mathe-Klausur zu tun. Und deswegen, auch im Nachhinein, bin ich immer mega unsicher, was auch so Tabellenrechnungen angeht. Mir hat zum Beispiel gestern auch jemand geschrieben, nachdem ich das gepostet habe, jemand gesagt, aber das stimmt doch nicht, wenn das so und so und so ist, dann ist das doch so und so und so. Da habe ich sofort gedacht, oh Gott, habe ich mich jetzt verrechnet? Stimmt das jetzt gar nicht? Habe ich erstmal und ich war im Auto und dann habe ich wirklich da sehr lange drüber nachgedacht, ob ich mich jetzt vertan hätte oder nicht, aber ich hatte mich nicht vertan und meine Rechnungen stimmen alle und ja, jetzt gehen wir natürlich alle davon aus, dass es für den BVB klappt, aber ich erinnere mich noch, vor 2 Jahren saßen wir und haben gesagt, du musst nur noch zu Hause gegen Mainz gewinnen. Ja, und dann bist du durch, dann bist du Meister. Ja, es war auch nicht so einfach. Es ist alles am Ende nicht so einfach. Wenn du plötzlich mehr zu verlieren als zu gewinnen hast, dann ist es wirklich schwierig. Aber bin gespannt, wie sie da psychologisch auch reingeht.
Ja, voll. Ja, seht ihr, jetzt haben wir hier sogar noch eine sehr private Note von Jesko von Eichmann, dem Sky-Reporter, hier rausgekitzelt. Ich muss sagen, ich war in Mathe nie so richtig dolle, aber für 10 Punkte hat es im Abi gereicht. Aber dafür habe ich ein dramatisches Erlebnis oder ein traumatisches Erlebnis aus dem Deutschabitur, wenn ich das kurz einstreuen darf. Ich war damals bei Gedichten der Beste in der Jahrgangsstufe, hat irgendwie immer 13, 14 Punkte geschrieben. Ich glaube, keine 15, ich habe so gut wie nie 15 die Bestnote bekommen, aber 13, so dass dann alles entspannt war. Und dann habe ich tatsächlich gefühlt die ganze Stufe drunter, die zugucken konnten, eingeladen, gesagt, komm, guck zu, ihr Deutsch-Abi, damit ihr ein bisschen wisst, wie das dann läuft und aussieht, schöne große Klappe gehabt. Meine heutige Frau, die eine Stufe unter mir war, saß sogar mit drinne, mit der war ich zu dem Zeitpunkt schon zusammen. Bin dann rausgekommen und gesagt, ja, lief. Und dann kam meine Deutschlehrerin zu mir, die Frau Kieke, und hat gesagt, Patrick, was war das denn? Dann habe ich gesagt, ja, war okay, ne? Also nee, das ist ja alles am Thema hier gerade vorbei interpretiert. Das war eine Katastrophe. Und dann hatte ich, glaube ich, 4 oder 5, ich glaube, nee, 5 Punkte hatte ich im Deutsch-Abi.
Ach,
und das hat dann, okay. Ja, und dann habe ich später in Geschichte, eine Woche, glaube ich, später, habe ich gesagt, jetzt kommt keiner mit, jetzt konzentriere ich mich Vollgas auf die Dings, und hat dann da, glaube ich, 12 und ein bisschen wieder die Ehre hergestellt. Aber
was hast du denn für LKs? Deutschgeschichte?
Deutschgeschichte. Englisch. Was hatte ich da noch? Was macht man da noch? Weil Sport hatte ich nicht.
Du musst ja irgendwas Naturwissenschaftliches drin haben. Musst du Bio gehabt haben wahrscheinlich. Oder Mathe?
Nee, Mathe. Dadurch, Mathe. Genau, Mathe. Also, ja, Mathe. Ah, ja, genau, Mathe. Okay. Mathe, ja. Mathe war bei uns Pflicht. Pflicht. War es noch Ethik? Alter, ich weiß es schon gar nicht mehr. Boah, ist so lang her. Egal. Komm,
jetzt sagen wir noch, wann hast du Abi gemacht?
Willst du sagen, wann du Abi gemacht hast? Ich glaube, es ist länger her. Bei mir war es
2000 habe ich Abi gemacht.
Ja, Alter.
Abi 2000.
Du bist wirklich ein alter Sack. Bei mir ist ja gar nicht so ewig lang her, weil ich jetzt erst 33 werde. Bei mir war es 2011. Und tatsächlich, Jesko, ist das Gefühl das letzte Mal gewesen, dass ich keinen Bart hatte zu dem Zeitpunkt.
Ich wollte gerade sagen, also nächste Woche könntest du dich wieder für die Abi-Klausur anmelden.
Ja, ist
nach der Rasur.
Ich habe da wirklich nur... Es ist ja lustig,
zugelassen aber, werden. Aber es wächst doch nach, Patrick. Du siehst auch so aus, als wird's in als wärst du der Ulf Kirsten, der sich morgens rasiert und nachmittags zum Interview dann schon wieder 3 Tage Bart trägt.
Der Schwatte. Stimmt. Naja, jetzt ganz kurz ergänzend, was passiert bei Punktgleichheit in der Bundesliga? Haben nach dem 34. Spieltag zwei Teams gleich viele Punkte eingefahren, wird die Platzierung nach folgenden Kriterien ermittelt. Zuerst die Tordifferenz, dann die Anzahl der erzielten Tore, dann das Gesamtergebnis aus Hin- und Rückspiel im direkten Vergleich. Also wäre das dann der dritte Punkt, den Frankfurt und Dortmund dann rangezogen werden. Dann wird die Anzahl der auswärts erzielten Tore im direkten Vergleich kommen. Dann die Anzahl aller Auswärtstore und so weiter und so fort. Und im letzten Step wird es ein Entscheidungsspiel geben. Also, dass wir das nur einmal nochmal der Chronik halber da hatten. Hin- und Rückspiel war übrigens, habe ich gerade eben nochmal geschaut, 2-0 für die Eintracht. Ne, 2-0 für die Eintracht am 17. Januar und 2-0 für den BVB am 24. August. Also, wenn sie da sogar gleich.
Stimmt. Jamie Gittens 2 Tore.
Ja.
Erst, ja.
Also, Auswärtstorregel gleich wenig und dann wird die Anzahl, dann wird Punkt 5 sogar greifen. Naja, dazu wird es nicht kommen.
Gehen wir von aus.
Ja, gehen wir von aus. Ja. Genau. Ja.
So, vergangene Woche saß ich auf der Couch, glaube ich. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr wo. Auf jeden Fall habe ich eine Nachricht bekommen. Jesko, das Auto von Lars Ricken und das Auto von Sebastian Kehl steht am Flughafen in Dortmund. Was ist denn da los? Da geht natürlich sofort, geht alle Alarmglocken an und dann haben wir es auch relativ schnell rausbekommen. Sie waren unterwegs nach England und zwar nach Newcastle mit dem Flugzeug und dann nach Birmingham, nach Sunderland, Entschuldigung.
Nach Newcastle, ne?
Nach Sunderland, um Joby Bellingham zu besuchen.
Ganz kurz, jetzt flitsch ich rein. Du hast mich letztens bei einer Aussprache korrigiert. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Was war's? Firmino, ne? Er heißt Job, nicht Joby.
Okay, alles klar.
Job Bellingham. Ich habe auch mal den Fehler gemacht, Joby zu sagen, vor ein paar Wochen noch, bis mich jemand korrigiert hat und meinte, der heißt bitte Job. Also,
Job Bellingham.
Ja, sorry.
Heißt ja auch nicht Judy. Ja, heißt ja auch nicht Judy Bellingham.
Der heißt ja auch nicht Judy. Auch Jude, ne?
Also, Job Bellingham ist ein Transferziel von Borussia Dortmund. Man muss auch jetzt schon mal einschätzend dazu sagen, nicht nur vom BVB, sondern den finden ziemlich viele gut.
Ja, ja.
Und zwar auch von ein paar Jungs, die ordentlich Geld in der Tasche haben. Aber wenn du mit dem Sportvorstand, mit dem Sportdirektor, mit dem Trainer und mit dem Chef-Scout, und die waren alle vor Ort, dahin fliegst,
dann muss es wichtig sein, ne?
Dann hast du auch das Gefühl als Spieler, okay, ich glaube, die wollen mich.
Ja.
Kommt er auch zum BVB, frage ich jetzt mal den Transfer-Experten Patrick Berger.
Erstmal super geil, dass ihr uns immer solche Nachrichten schickt. Also auch wenn es irgendein Gerücht ist, was wo ihr denkt, völlig wild ist oder die Schwippschwager 6. Grades von weiß ich nicht was, euch irgendwie was gesteckt hat, dann schickt uns das gerne. Das ist unsere Aufgabe, sowas kriegen wir täglich dann auch zu checken. Und demnach war das auch eine sehr, sehr große Hilfe. So konnten wir bei Bellingham auch sehr früh an dieser Geschichte dran sein. Gab dann ja auch Fotos, die Kollegen der Rohnachricht, ich weiß gar nicht, was Grögi, Flo Kröger.
Der wohnt um die Ecke vom Flughafen. Ne? Der fällt ja einfach aus der Tür. Der hat auch einen
Flightradar, glaube ich, offen.
Ja, der guckt,
was da passiert.
Der stolpert aus der Tür und ist am Flughafen. Ne?
Genau,
die haben dann natürlich auch Bilder. Sehr netter Kollege.
Ja, total. Deswegen kann man auch die Props natürlich rausgeben. Er sind sowieso, muss ich sagen, alles sehr nette Kollegen. Ja. Wir haben da auch immer sehr... bei aller Konkurrenz in Anführungszeichen immer eine sehr gute Zeit zusammen, auch in Trainingslagern und. Hast du mich gefragt, Joe Bellingham. Er ist das absolute Transferziel von Borussia Dortmund. Sie wollen ihn mit aller Kraft verpflichten. Sie sind auch in der Lage, vor allen Dingen bei der Champions League noch viel einfacher, die aufgerufenen 25 bis 30 Millionen Euro für ihn zu zahlen. Der Spieler selbst, muss ich dir nicht sagen, Jesko, hat ein sehr enges Verhältnis zum BVB. Mama Bellingham, Denise, saß ja auch mal bei dem ein oder anderen Abendessen auf einer Champions-League-Reise bei uns am Tisch.
Man kennt sich.
Der Papa, der ihn ja auch berät und vertritt, die gesamte Familie, hat einen sehr engen Draht auch zu Chef-Scout Sebastian Krug weiterhin. So, das heißt, der Junge weiß natürlich, was das für ein Verein ist, was für eine Wucht er hat, wie die Fans sind, dass du auch auf hohem Niveau als junger Spieler in der Regel vielleicht jetzt mal gerade so eine Saison wie aktuell ausgeklammert, wo ein Duranville beispielsweise nicht so oder ein Wädchen die Chancen bekommen, wie sie es eigentlich haben wollen in Dortmund, dass du eigentlich in der Regel schon auch perspektivisch bei Borussia Dortmund spielst. Er war oft genug im Stadion, auch in der Loge gesessen, als noch jüngerer, als er ohnehin schon ist. Er ist ja erst 19. und hat da alles aufgesaugt. Das heißt, vom Grundgedanken her hat er schon Bock. Ihm ist aber wichtig, Champions League zu spielen. Das sieht jetzt aus, oder könnte ganz gut aussehen für den BVB.
Ja.
Und Vor allen Dingen ist es so ein Punkt, was ich aus einigen Gesprächen rausgehört habe, dass er natürlich ein bisschen Respekt hat vor diesen ständig aufkommenden Vergleichen bezüglich seines Bruders. Das ist ja klar, dass dann der Jude war besser, aber das konnte der Jude vielleicht nicht und das konnte er und so, ne? Er will seinen eigenen Weg gehen, er will Joe Bellingham sein, auch wenn er frappierend ähnlich zu seinem Bruder aussieht. Das könnten ja fast Zwillingsbrüder sein. Das ist schon auch ein Thema, wo er und die Family so überlegen, ist das ein guter Step, nach Dortmund zu gehen, wo ich immer mit meinem Bruder verglichen werde. Was vielleicht auch wichtig zu sagen ist, so in den Notizbüchern der Scouts steht Ähnliches drin, wie damals bei Jude, wo irgendwie drin stand, ohne Furcht, geht in jeden Zweikampf,
aggressiv,
Leaderqualität, reißt die Mannschaft mit. Ich meine, er hat 40 Championship-Spiele mit 19. Ja. Und wer weiß, oder wenn man die zweite Liga geguckt hat, die ist technisch zwar okay, aber da geht's auch ganz schön auf die Socken in England.
Ja.
Also der kann da auf jeden Fall bestehen. Sie sagen aber natürlich, dass das jetzt keiner ist, und das haben sie bei Jude damals erkannt, der mal eine Weltkarriere vor sich hat oder mal ein Spieler für Höheres ist. Die sagen, er ist ein Spieler, Führungsqualitäten, auch ein Leader in einer Champions League spielenden Mannschaft, in einer guten Bundesliga-Mannschaft. So, und das reicht dem BVB aus, um zu sagen, das ist der Mittelfeldspieler, vielleicht auch der Box-to-Box-Spieler, den wir dann verpflichten wollen im Zuge unseres Umbruchs. Und
bisschen böse gesagt,
ja?
Schön, wenn ich ganz kurz reingrätsche, aber bisschen böse gesagt, und dafür muss man heute schon 30 Millionen zahlen.
Ja, weil du bist halt in einem Segment englisches Talent. Ich muss da immer schmunzeln. Ich bin echt zu viel auf Twitter unterwegs. Gab da ja früher schon Vergleiche, wie viel ein Spieler kostet, wenn er Jude Bellingham heißt, wenn er wenn er Jens Klingelschinken heißt, ja, dann würde er wahrscheinlich 3 Millionen kosten.
Ja.
Wenn er Bellingiminho oder sowas heißt, dann ist er gleich 40 Millionen wahrscheinlich wert.
Ja.
Aber auf jeden Fall ein Spieler, den mehrere auf dem Zettel haben. Und das macht es halt für den BVB dann natürlich auch so schwierig. Deshalb müssen sie auch mal mitten während einer Woche, in der ein wichtiges Bundesligaspiel ansteht, mit versammelter Mannschaft dahin fliegen, um ihn zu überzeugen. Real Madrid hat man gehört, City hat man gehört. Das sind jetzt, wie wir hören, aber nicht Vereine, die intensiv an ihm dran sind. Das ist einfach noch ein Step zu hoch. Aber es ist so die Kategorie eins drunter. Leipzig, die da auch Vollgas geben, die ihn haben wollen. Und ich meine, rausgehört zu haben, dass die Bundesliga schon grundsätzlich ein Schritt ist, auch aufgrund seines Bruders, wo sie gesehen haben, da kannst du dich perfekt adaptieren und den nächsten Step machen, den sie schon ganz gerne gehen wollen. Nur wer den Zuschlag am Ende erhält, das wird noch spannend zu sehen.
Ist ein Zehner, ist ein Achter, Box-to-Box-Spieler, technisch stark, durchaus auch mit einer gewissen Torgefahr, jetzt nicht der Torjäger, aber mit einer gewissen Torgefahr, klingt alles wie Kani Csupo-Mekka, wenn man ehrlich ist. Ne? Da muss man auch sagen, wenn sich der BVB in dem Segment für einen anderen Spieler entscheidet, dann wird Csupo-Mekka nicht verpflichtet werden vom BVB. Und muss ich sagen, finde ich auch völlig zu Recht. Wenn der wirklich fit wäre und der Mannschaft permanent helfen könnte, dann würde Niko Kovac niemals auf ihn verzichten und ihn in die Startelf stellen. Das tut er nicht. Ja, er wird nicht mal mehr eingewechselt, wenn man es jetzt ganz böse sagt, auch wenn er mit dabei war gegen Leverkusen. Von daher gehe ich persönlich davon aus, und das ist auch das, was wir hören, dass sie eigentlich von diesem Transfer sich schon gedanklich zurückgezogen haben, sonst würden sie nicht solche Alternativen ausloten. Und ich finde das persönlich auch richtig, weil das Risiko bei Csupo-Mekka empfinde ich als einfach viel zu groß. Der ist jetzt ein halbes Jahr da, war nicht einmal so fit, dass du wirklich guten Gewissens sagen kannst, so jetzt geht er in die Startelf und hilft uns jetzt mal 2-3 Wochen.
Hat nicht ein Spiel über 90 gemacht, ne?
Hat nicht ein Spiel über 90 Minuten gemacht. Und deswegen finde ich die Überlegung völlig richtig. Und vor allem, auch da sind wir bei dem Preis, ne, der Joe Bellingham kosten würde.
Ja, sogar
ein bisschen mehr, über 30 eigentlich.
Genau, sind 35 die feste Kaufoption, die der BVB, oder die Kaufoption, die der BVB ausgemacht hat, die sie ziehen könnte. Und natürlich ist, das haben wir alle gesehen, das ist ein überragender Fußballer, aber wenn du halt 35 Millionen am Ende für einen Spieler investierst, dann muss der top fit sein und dann musst du 100% überzeugt sein, dass der dich auch perspektivisch nach vorne bringt. Was ich nicht ganz ausschließen würde, ist nochmal, das haben wir auch schon berichtet, der Versuch vielleicht einer erneuten Leihe, dass sie da irgendwie nochmal eine Möglichkeit sehen oder bekommen, weil Chelsea jetzt wahrscheinlich auch nicht, die müssen verkaufen oder müssen auch abgeben, weil die einen viel zu großen Kader haben, Financial Fair Play, dass Chelsea natürlich auch jetzt aktuell vielleicht nicht so die Karten hat, um zu sagen, ja gut, den verscherbeln wir locker für 30 Millionen irgendwo anders hin, weil das, natürlich diese Verletzungsanfälligkeit den einen oder anderen ein Stück weit abschreckt. Ja. Laie kann ich mir nochmal vorstellen, dass es versuchen, dass es prüfen, aber dass es ein fester Transfer sein wird bei Chukwuemeka, da gehe ich mit Jesko, das ist nach allem, was wir hören, aktuell sehr unwahrscheinlich.
Ich würde sagen, wir sliden mal ganz kurz zu einer Fanfrage rüber, ja, weil wir gerade in dem Komplex sind. Ja, und zwar eine BVB-Fanpage. Und nicht nur die, sondern viele fragen immer wieder, Jesko, Patrick, was ist denn jetzt mit dem Scherki? Mhm. Gehen die da nochmal ran oder gehen die da nicht nochmal ran?
Ja, ich muss sagen, was ist mit Scherki, aber was ist auch mit Sancho, ne? Irgendwie kommen immer diese beiden Namen. Was ist mit Sancho, was ist mit Scherki? Scherki, Sancho, Scherki, Sancho, hast du irgendwas Neues? Das ist schon verrückt, wie sehr euch die beiden Namen zurzeit halt interessieren, mitnehmen, begeistern. Bei Rajan Scherki ist es so, der Vertrag geht bis 2026. Er spielt, nachdem er dann doch nicht zu Dortmund gewechselt ist, im Winter aktuell eine richtig, richtig starke Rückrunde mit Lyon, die ja im Übrigen auch noch irgendwie darum kämpfen, überhaupt nach Europa zu kommen. Das ist tatsächlich auch eine Saison, die sie sich persönlich ganz, ganz anders vorgestellt haben. Jetzt zuletzt verloren gegen Monaco, zuletzt verloren gegen Lens. Er hat, hab's jetzt gar nicht ganz auf dem Zettel, aber ich glaube irgendwie zweistellige Scorer im Winter erzielt. Scherki, er bleibt ein Thema beim BVB. Sie haben ihn natürlich weiterhin auf dem Zettel, beschäftigen sich mit ihm, haben weiterhin einen Austausch. Er wäre die Ideallösung für die Zehnerposition. Der BVB prüft aber auch längst andere Alternativen und Optionen, weil sie schon auch ein Stück weit das Gefühl bekommen, dass es Rajan Scherki nicht nach Dortmund zieht, nach allem, was da vorgefallen ist. Zweimal dieser Transfer geplatzt, nicht zustande gekommen. Und jetzt muss man ja auch sagen, bewegen wir uns auf einem Segment, wo Rajan Scherki, wenn ich sagen, dem BVB entwachsen ist, aber zumindest auch die Möglichkeit hat, zu anderen Vereinen zu wechseln, die sogar noch einen Step höher sind als Dortmund. Er ist 21 Jahre alt, er wird den nächsten Step machen. Das wissen Sie grundsätzlich auch in Lyon. Lyon hat auch finanzielle Probleme, sind also auch ein Stück weit darauf angewiesen. John Textor, auch Michael Gerlinger, den man vom FC Bayern München kennt, der da Direktor ist, ihn dann auch eben zu verkaufen. Aktuell ist es nicht so, wie wir es gehört haben, dass die Vereine in direkten Kontakt sind oder der BVB auf Lyon zugegangen ist bezüglich Rajan Scherki. Dieser Step ist also noch nicht erfolgt. Ich würde aktuell auch sagen, dass Scherki sehr schwer wird umzusetzen, aufgrund auch der, wie gesagt, anderen Alternativen und weil er mittlerweile eben nicht mehr 22,5 kostet. Du machst es hier, Jesko, die kleinste Violine der Welt. Ja. Dann auch mittlerweile über 30 Mille kostet. Also da sind wir auch in einem Segment, was natürlich ganz schön reinhaut. Und bei Jadon Sancho sagt niemals nie, aber aktuell auch das Ähnliche. Nach allem, was wir hören, und da müssen sich die Fans wahrscheinlich ein Stück weit verabschieden von dem, nostalgischen Gedanken, dass Jadon Sancho zurückkommt. Aktuell ist es nicht geplant, aktuell gibt es keine Gespräche. Und im Übrigen auch Leverkusen, das kam in dem einen oder anderen Medium auf, sei jetzt der heißeste Kandidat. Da hören wir, dass er auch in Leverkusen gerade kein ernsthafter Kandidat ist, Jadon Sancho.
Ja, wird interessant sein, wo es ihn hinzieht, ne? Weil auch bei Chelsea hat er okay gespielt, aber jetzt auch keine Bäume ausgerissen, ne? Muss man ehrlich sein. Bei Manchester United weiß ich nicht, ob der da wirklich eine Zukunft hat. Ich meine, klar, Amorim hat nicht mit ihm gearbeitet, ne? Der war vorher weg.
Ja, war vorher weg.
Ja. Ja. Und da bin ich gespannt tatsächlich. Ist natürlich auch jemand, mit dem man schon bondet, ne? Weil er halt auch irgendwie ein guter Typ ist, ein unfassbar, ein fantastischer Fußballer ist.
Absolut.
Von daher schauen wir weiter. Aber auch nochmal zu Scherki. Seien wir ehrlich, der wird über 30 kosten. Dann hättest du, wenn du Bellingham holst, dann hättest du 30. Wenn du Scherki holst, hättest du 30. Dann dürfen wir Couto nicht vergessen, den du schon 25 in den Büchern hast. Dann wären wir bei 85 Millionen Euro, die du in diesem Sommer ausgeben musst.
Ja, und du willst, das haben wir auch im Transfermarkt oder habe ich am Montag erzählt, du hältst perspektivisch auch Ausschau nach einem Innenverteidiger, der vielleicht links spielen kann, weil du nicht so genau weißt, was mit Rami Benzebaini auch passiert.
Haben wir der auch, schon auch mal sehr stark ist jetzt im Endspurt.
Der sehr stark ist. Da hilft es Kovac natürlich aus seiner Monaco-Zeit, der spricht Französisch, dass er auch nochmal ein gutes Verhältnis zu dem Spieler bekommt. Das ist ja auch ein Beißer und ein Kämpfer und ich glaube vom Typus her schon auch ein bisschen so, wie Kovac selbst als Spieler war.
Geile Grätsche zum Elfmeter. Ne? Wo Aitekin erst Elfmeter, aber alle, du hast es allen Dortmunder sofort angesehen, alle haben sofort gesagt,
direkt
der
so,
hat
ne?
gespielt.
Sofort Süle gesagt, ist direkt hin, und Anton ist direkt hin, Kobel.
Benzebaini war noch in der Grätsche und hat schon so gemacht, so ungefähr.
Ja.
Und ich habe es nicht gesehen in der Realen, aber wenn Spieler sofort so draufgehen, dann ist meistens auch was dran und die
Ich habe es in der Realen gesehen
hat's ja gesagt,
und habe gedacht, ja, Elfmeter, ne? Aber dann
In der Realen habe ich auch gedacht, Elfmeter, klarer Elfmeter, der flext den weg von außen, ne? Aber dann siehst du halt ganz klar, dass er den Ball spielt.
Wie gut der Ball spielt, ne? Auf jeden Fall. Rami Benzebaini, ja, der noch einen Vertrag bis 27 hat, der kam ja ablösefrei aus Gladbach damals, lange gebraucht, um anzukommen in Dortmund, an dem aber Olympique Marseille sehr interessiert ist, hat mir damals berichtet. Ist tatsächlich immer interessant für einen französischen oder französisch sprechenden Spieler. Marseille hat eine sehr große algerische Community, ist eine Liga, in der er sich irgendwann auch mal sieht. Das heißt, da gucken sie schon ein bisschen. Wie gesagt, Box-to-Box-Spieler, Zehner, Mittelstürmer-Ersatz vielleicht für Serro Girassi.
Brauchst du ganz dringend.
Ja,
ganz ehrlich,
brauchst du auch.
Ganz dringend einen, den du einfach mal vorne rein. Eigentlich brauchst du so einen entspannten Mittelstürmer, wo du immer weißt, was du bekommst, der jetzt aber nicht darauf drängt, die ganze Zeit in der ersten Elf zu stehen.
So ein Choupo-Moting musst du dir
musst du dir so ein Choupo-Moting besorgen.
Ja, ist echt so. Ja, und da halten sie natürlich auch ein bisschen Ausschau. Haller, Moukoko haben jetzt keine Zukunft mittelfristig über den Sommer hinaus im Club. Das heißt, da schauen sie. Und das wird sicherlich in der Kaderplanung nochmal interessant.
Planen wir mal den Kader mit einem interessanten Namen, den du schon ein bisschen angeteasert hast.
Ja, genau. Wir haben es gerade eben gesagt, dass der BVB einen spannenden Namen auf dem Zettel hat, der bislang noch gar nicht mit Dortmund in Verbindung gebracht wurde, sondern mit Eintracht Frankfurt. Die wollen ihn unbedingt haben wollen. Man kennt ihn aus der Bundesliga. 26 Jahre ist er alt, flexibel einsetzbar, japanischer Herkunft. Wer ist es? Litz. Doan, man sagt Litz, ne? Nicht Ritsu, sondern Litz Doan.
Ja.
Der steht tatsächlich sehr hoch im Kurs bei Borussia Dortmund. Nach unseren Infos hat es auch einen Austausch gegeben, bereits mit dem Management des Spielers, der im Sommer ganz gerne nach drei erfolgreichen Jahren in Freiburg den nächsten Step machen möchte. Lange Zeit war die Eintracht der Verein, der richtig am Drücker, richtig am Pushen war, der Favorit ist. Doch jetzt ist plötzlich auch Borussia Dortmund in das Werben um Doan mit eingestiegen. Ein Vertrag bis 2027 hat er noch im Breisgau. Eine Ablöse wird so auf mindestens mal 20 Millionen Euro taxiert, weil die Freiburger schon sagen, das war unser stärkster Neuzugang in den letzten Jahren. Er hat auch in der Saison 9 Treffer in der Bundesliga, 8 Vorlagen. Und jetzt, je länger ich drüber nachdenke, anfangs war wieder so dieses, wieder ein Bundesligaspieler nach Pascal Groß, nach Anton, nach Girassi, nach Bayer, nach Sabitzer, Süle und so weiter und so fort. Ist das, finde ich, aber schon ein Spieler, der Sinn machen kann. Er kann auf dem Flügel spielen, er kann auf der 10 spielen. Und gerade jetzt in dem System Dreier-Fünfer-Kette, das Niko Kovac praktiziert und eingeführt hat, interessant.
So, und das ist die einzige Maßgabe, die es gibt bei einem Transfer. Macht der Sinn? Ja, ich habe auch im vergangenen Sommer gesagt, das ist unkreativ, was der BVB gemacht hat. Das ist auch unkreativ.
Ja gut, ist es ja auch. Ja,
aber das heißt ja nicht, dass es schlecht ist.
Ja.
Ne? Und wenn du jetzt und den Doan, den könnten wir mit Daniel Svensson aufwiegen, sozusagen. Ne? Also da hätten wir den Gegenpol den selbst Manager in der Bundesliga nicht kannten und der jetzt voll einschlägt.
Ja.
Und deswegen, die einzige Maßgabe bei einem Transfer muss sein, macht der Sinn oder macht der keinen Sinn? Ich sehe es genauso. Ich habe den auch in Bielefeld schon gesehen. Ganz interessanter Spieler. Schnell, technisch, brutal stark. Kann eben auch diese 1-zu-1-Duelle gewinnen. Sind ja eigentlich diese Spieler, die du immer suchst, die du auch in der Offensive, gerade wenn du dominant spielen musst. Ne? Und das wird halt beim BVB auch unter Kovac in den meisten Spielen in der Bundesliga passieren, dass du eben die dominante Mannschaft bist und die Gegner sagen, na dann kommt mal her und zeigt mal, was ihr könnt. In solchen Spielen kannst du halt genau solche Spieler gebrauchen. Gerade wenn du einen Jamie Gittens vielleicht im Sommer sogar abgibst, der, wie ich finde, irgendwie so ein ähnliches Profil hat. Ich persönlich finde Doan fast noch flexibler. Bei Gittens weiß ich immer genau, was er macht. Auch das ist nicht immer zu stoppen, gebe ich zu. Aber Doan finde ich richtig gut, gefällt mir gut, fände ich einen sehr guten Transfer.
Linksfuß vor allen Dingen, kann auf der rechten Schiene spielen, kann im rechten Mittelfeld, rechts außen, kann aber auch links spielen. Finde auch, dass das ein Transfer ist, der durchaus Sinn machen würde. Das werden wir die nächsten Tage sicherlich auch nochmal ganz intensiv verfolgen, das Rennen zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt für Litz Doan. Ich glaube, Jesko, wenn wir die Meldung raushauen, gibt's wieder die ersten Kommentare. Sportschau-Scouting, die gucken ja in der Bundesliga.
Die kaufen die Liga kaputt. Ja, kaufen die Frag Liga. Mal Leverkusen und Bayern.
Oh mein Gott.
Ja, aber genau. Wie gesagt, die einzige Maßgabe bei einem Transfer muss sein, hat er die Qualität, können wir ihn bezahlen und macht das Sinn? Ob ich den dann aus der Bundesliga hole oder aus England, ist dann eigentlich nur noch zweitrangig.
Hab eben kurz gucken müssen, wo der Bielefeld, hast du den da mal gegen Freiburg gesehen? Nee, ich hatte gar nicht mal auf dem Zettel, dass
der bei Arminia, der war in Bielefeld. Ja, ja, ja,
35 Spiele für Arminia Bielefeld.
Ja, ja, der hat aus Eindhoven. Eindhoven hat den ja immer hin und her transferiert.
Genau.
Und da hat er in Bielefeld gespielt.
Ja. Und Freiburg hat ihn damals dann auch fest von Eindhoven. Von
Eindhoven, genau. Der ist wieder zurückgegangen. Der ist zurückgegangen von Bielefeld.
Schön. War Doan der gesagt hat, kennen Sie Hansi Flick? Dann hat er gesagt, Flick, wer ist das? Nee, das weiß ich nicht. Ich glaube, das war Litz Doan. Ja, ich glaube schon. Ja, Jesko, wir sind, glaube ich, am Ende unseres Podcasts angekommen. Und ja, ich bin,
muss ich mir mal kurz auf die Zunge beißen, aber
doch, ich glaube, das war Doan. Und der hat dann ja später auch noch die Deutschen rausgeboxt, ne, in Katar.
Auch
dem
das
Spiel war ich im Stadion. Ja. Jesko, wir sind am Ende angelangt.
Wir wollen es auch nicht länger Podcast machen.
Wir wollen es länger machen, als es ist.
Obwohl ich gehöre, also viele sagen ja, viele freuen sich, haben mich schon seit vorgestern, haben sie mich schon gefragt, Jesko, wann kommt der Podcast?
Ja.
Leute, eigentlich immer dienstags, außer Mittwochs. Nein, außer es gibt dienstags halt wirklich irgendein Spiel, wie wir es zum Beispiel in Barcelona gemacht haben.
Ja.
Wo uns technische Schwierigkeiten dazu verleitet haben, das dann doch einen Tag später zu machen, und es hat absolut Sinn gemacht. Nein, es macht ab und zu macht es wirklich Sinn, wenn wir dann mal einen Tag weiterspringen, aber wir wollen eigentlich den Dienstag, soweit es geht, etablieren, wie wir die Sommerpause überbrücken, das werden wir uns nochmal überlegen.
Das besprechen wir noch, genau. Wie wir das machen. Jesko, ich habe eine Kleinigkeit, fällt mir gerade noch ein. Ich will jetzt hier nicht groß zur Rechtfertigung rausholen, aber ich hatte ein paar Kommentare bekommen, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer ja im letzten Podcast ein bisschen mehr BVB erhofft hätten zum Start als die Saudi-Verherrlichung. Ich habe da ja über Saudi-Arabien berichtet und meine Erfahrung vor Ort. Mir ist an der Stelle natürlich wichtig zu sagen, dass ich schon weiß, was in Saudi-Arabien passiert und dass da viele Dinge nicht so zugehen, wie wir uns das natürlich alle wünschen mit Pressefreiheit. Das ist eins der schlimmsten Länder, was Pressefreiheit angeht. Die Menschenrechtssituation ist äußerst schwierig. Das ist natürlich alles klar. Trotzdem finde ich, es ist WM-Gastgeberland 2034 und wir werden und müssen in den nächsten Jahren darüber berichten, dann auch natürlich auch kritisch. Und mir hat das sehr, sehr viel geholfen, auch für die nächsten Wochen, Monate, Jahre in meine Berichterstattung gewisse Dinge vielleicht mit einfließen zu lassen. Sachen, die ich erlebt habe, positiver Natur, aber auch sehr schlechter Natur, die dann vielleicht auch mit reinfließen zu lassen. Und das ist ja auch Journalismus, dass wir da nicht die Augen verschließen, sondern dann wirklich auch dort runterfliegen und fahren, um uns mal Dinge anzugucken. So, und ich habe da nichts verherrlicht. Das ist trotzdem ein fußballverrücktes Land. Die Bevölkerung, die kann ja auch nichts dafür, wenn ich bin halb Iraner. Das ist eins der tollsten und schönsten Länder der Welt. Trotzdem ist die Politik der letzte Murks. Dafür können die Menschen nichts. Aber das war jetzt mein Satz zum Sonntag. Ich habe den Rasierer schon am Start, Jesko.
Ja? Ich will aber dabei sein, ne? Ich will dabei sein. Wir müssen
wir das machen
eigentlich. Das. Ja, wir kriegen das zusammen hin. Ich komme nach Köln.
Nee, und du dann, kommst nach Köln.
Ja. Und dann rasieren wir dich.
Ja.
Sehr oder gut. Auch nicht, dann wird es ein sehr spannender. Ah, doch, nein, das ist ja. Nein, die Wette war ja Europapokal.
Ja, genau, die Wette war
aber passen kann er nicht.
Weiß ich auch nicht, warum ich da nicht gesagt habe, Champions League, das machen wir mal.
Der Teufel, der dich da geritten hat. Und dann machen wir ein Vergleichsbild zwischen dem, was wir von Photoshop bekommen haben und wie es dann.
Ja, genau. Leute,
freue mich.
Alles lassen klar. Wir das. Eine gute Woche euch, ne?
Jetzt euch auch. Bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao, ciao.
Auf für Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport.